Hallo und herzlich willkommen beim Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund ums Thema Wissenstransfer in der Lackier- und Beschichtungsbranche. Wir sind Elena Schüssler-Roggenhofer und Markus Füllers und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
Hallo Elena.
Hallo Markus.
So, heute ist der Tag der Rache.
Ja, aber erstmal gibt es eine Wissensperle.
Das stimmt. Soll ich anfangen?
Kannst du machen.
Ich habe eine relativ einfache Wissensperle. Ich habe eine Lackfabrik besucht und habe festgestellt, dass es schon ganz schön lange her ist, dass ich zuletzt eine Lackfabrik besucht habe. Das war eine Lackfabrik, die Nasslacke, also flüssige Lacke und Pulverlacke produziert. Überschaubar, sodass man wirklich alle Technologien sehen konnte. Mhm. Und meine Wissensperle war, dass ich viele Dinge gesehen habe, die heute dem Stand der Technik angepasst worden sind, wirklich cool automatisiert dort sind. Und die wirkliche Perle ist, es funktioniert natürlich noch genauso wie vor 25 Jahren. Das heißt, der Lackherstellungsprozess hat sich nicht dramatisch verändert. Aber es hat halt ganz viele Optimierungen gegeben mit Verbesserungen der Arbeitsschritte und dem Nutzen von irgendwelchen Mischpasten, um halt Lacksysteme effizienter und schneller auch in kleineren Mengen herzustellen. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Das war richtig schön. Dafür war ich richtig dankbar, dass die mir auch wirklich alles gezeigt haben und ich in jeden Topf gucken durfte, inklusive der Labore. Ja, das war schön.
Cool. Meine Wissensperle hat was mit Wissensmanagement zu tun und nicht explizit Wissenstransfer, wobei man das eine in das andere integrieren kann. Wir sprechen immer in unseren Podcast-Folgen über interne Wissenstransferprozesse, ergo internes Wissensmanagement. Wissensmanagement kann man aber weiterdenken, und zwar nicht nur intern, sondern auch extern. Denn wir haben ja auch schon oft über die Kategorie Netzwerkwissen gesprochen. Wir arbeiten schließlich mit PartnerInnen, LieferantInnen, KundInnen etc. zusammen. Und in vielen Konstellationen ist auch da gutes Wissensmanagement sehr hilfreich. Zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass Wissen über Anwendung oder Produkte uns natürlich dazu hilft, dass KundInnen besser unsere Produkte kaufen können. Oder wenn wir mit Zwischenhändlern arbeiten, dass diese besser das Wissen darüber vermitteln können und somit natürlich auch KundInnen wiederum besser die Produkte kaufen werden. Und das ist ein sehr spannender Aspekt und ich würde mir wünschen, dass wir da mal drüber sprechen.
Ja, sehr cool. Und nee, wir müssen erst darüber sprechen, was wir in der letzten Woche gemacht haben und dann komme ich zu meiner Idee für heute. Was haben wir letzte Woche gemacht?
Letzte Woche habe ich dir Fragen über unseren Podcast gestellt und das war sehr interessant und ich fand es gut, dass das auch so relativ spontan von dir war, da die Antworten zu geben, weil ich glaube, so waren sie sehr ehrlich und man musste nicht so lange drüber nachdenken und du konntest auch nicht so lange drüber nachdenken, dir Sachen zurechtzulegen, sondern es kam intuitiv raus, aus dem Bauch heraus, ist auch ein gutes Stichwort für eine Podcast-Folge, die ihr euch mal anhören könntet. Wir haben nämlich schon mal über das Thema Intuition, Bauchgefühl gesprochen. Sehr, sehr spannend, wie das auch in Bezug auf Wissen alles irgendwo eine Rolle spielt.
Jetzt hast du mir also tatsächlich meine Pointe und meine Vorbereitung unwissend torpediert.
Haha.
Und kein Mensch glaubt uns, was ich jetzt erzähle. Glaubt mir, was ich jetzt erzähle. Aber okay. Cool. Ich versuche es trotzdem, weil man muss ja mit überraschenden Situationen spontan umgehen können. Also nochmal ganz kurz zur letzten Podcast-Folge.
Nee, warte, stopp. Das ist jetzt ja lustig. Man muss mit, wie hast du es gerade gesagt? Man muss mit überraschenden Situationen spontan umgehen können. Zu was, Markus, macht dich das? Wenn du das kannst.
überrascht zu einem.
Du musst schon ein bisschen abstrahieren. Also den Satz, so wie er jetzt gesagt wurde, den haben wir noch nie gesagt, aber.
Zu einem Philosophen.
Oh, spannend. Auch schön. Also ich sage, es macht dich zum Experten, wenn du jetzt damit umgehen kannst.
Ja, nehme ich auch. Klingt gut.
Und jetzt können wir da auch noch reingehen. Ach, wie witzig. Sachen fügen sich, ja. Ich finde es super. Das war bestimmt jetzt von dir absichtlich, dass du nicht selber gesagt hast, es macht dich zum Experten, weil das sagt man ja nicht über sich selber.
Ja, ist so. Ja. So, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gekegelt, aber ich habe ja hier einen Spickzettel vor mir liegen. Obwohl wir beim letzten Mal gesagt haben, dass wir nicht skripten, ist eigentlich das Besondere. Und dieser Podcast ist nicht geskriptet. Elena weiß nicht ansatzweise, worüber wir sprechen. Wobei das der eine oder andere wahrscheinlich gleich nicht glauben wird, weil in deiner Einleitung du über das Bauchgefühl und über Intuition gesprochen hast. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich will das nicht lange in die Länge ziehen, meine Vorrede. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, dass wir irgendwann mal auch Fragen stellen, dass ich dir die Fragen stelle, die du mir beim letzten Mal gestellt hast. Das machen wir jetzt heute in der Folge nicht. Also ganz klar, das ist nicht heute die Folge, wo ich diese Fragen stelle. Die heutige Folge ist entstanden, weil ich mal geguckt habe, was hatten wir denn so in unserem Themenspeicher stehen? Und in unserem Themenspeicher stand bei mir eine Folge drin mit der Überschrift Der siebte Sinn. Was ist denn der siebte Sinn?
Wahrscheinlich die Intuition.
Kennst du den siebten Sinn noch aus einem anderen Zusammenhang?
Ich glaube, man sagt das manchmal so. Ich hatte einen siebten Sinn dafür.
Ja. So, jetzt bist du ja in einer Generation, wo du in den 70er Jahren eher weniger Fernsehen geguckt hast, ne?
Ich würde sagen, ich bin eine Generation, die in den 70er Jahren eher inexistent war.
So, und in den 70er Jahren gab es eine Fernsehsendung, die hieß Der siebte Sinn. Und ich habe tatsächlich vor kurzem eine dieser Folgen bei YouTube gesehen. Der siebte Sinn. Und habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Eine solche Sendung könnte man heute auch im Öffentlich-Rechtlichen so in der Form nicht mehr ausstrahlen, weil dort Dinge erzählt werden und Rollenklischees in den Vordergrund geschoben werden, die mit dem siebten Sinn gar nichts zu tun haben. Also im siebten Sinn ging es ums Autofahren. So, was war in den 70er Jahren die Meinung beim Autofahren? Also es wurde immer vor der Tagesschau, also immer zu sehr exponierter Zeit ausgestrahlt, der siebte Sinn. Und es ging also darum, Gefahrensituationen vorausschauend, intuitiv abzuschätzen, damit es nicht zu irgendeinem Unfall kommt. Aber auch mit seinem Auto entsprechend pfleglich umzugehen, den Ölstand zu prüfen, den Reifendruck zu prüfen, also alles, was wichtig ist. Und das war natürlich in den 70er Jahren reine Männersache. Weil Frauen können ja kein Auto fahren. Das war ja die langläufige Meinung. Also diese Sendungen heute nicht mehr ausstrahlbar. Aber dieser Spruch, ich habe da so einen siebten Sinn, in der Generation der Boomer immer noch weit verbreitet. Ansonsten hört man ihn sehr selten. So, und wenn jemand sagt, der siebte Sinn, was sind denn so die anderen sechs Sinne?
Also, hören.
Ja.
Sehen.
Ja.
Schmecken.
Ja.
Riechen.
Ja.
Tasten.
Ja. Das sind fünf, ne?
Das sind fünf. Fehlt sechs. Ich habe keine Ahnung, was ist der sechste Sinn?
Und der ist tatsächlich nicht eindeutig definiert. Ich habe mich dann natürlich in Vorbereitung auf die heutige Podcast-Folge aufgeschlaut. Langläufig wird der sechste Sinn als der Gleichgewichtssinn herangezogen. Passt natürlich super zu unserer VR-Diskussion der vorletzten Woche.
Ja, spannend.
Also der Gleichgewichtssinn wird häufig als der sechste Sinn tituliert. Aber die Wissenschaft ist sich da tatsächlich nicht einig, weil sie auch den Temperatursinn, den Schmerzsinn und den Körpersinn als möglichen sechsten Sinn definiert.
Das ist ja abgefahren, weil es ist ja wirklich alles ganz unterschiedlich.
Völlig unterschiedlich. Und es gibt da auch ganz tolle Worte, die ich noch nie gehört habe, ne? Also zum Beispiel der Gleichgewichtssinn wird genannt Vestibulärsinn.
Ah ja, okay, das wegen des vestibulären Systems.
Ach so, du kennst das. Ich habe da noch nie was von gehört, ne?
Ja, ja, es gibt zum Beispiel so einen Schwindel, vestibulärer Schwindel.
Ah ja, okay.
Ja, das weiß ich nicht. Habe ich zumindest also schon mal gehört.
Also das ist der sechste Sinn. Und dann gibt es noch den die Propriorezept, nee, oh Gott, ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Propriozeption.
Boah, kann man sicherlich vom Lateinischen herleiten.
Kann man, ist der Körpersinn mit gemeint? Könnte auch ein möglicher Sinn
sein. Ja, Proprio wird ja wahrscheinlich irgendwas wie eigen sein, gehört mir. Zeption ist wahrscheinlich wie Rezeption, der Sinn dann einfach. Ja, okay. Mhm.
So, und jetzt sind wir beim siebten Sinn angekommen und da sind sich alle einig. Der siebte Sinn ist also wirklich das Thema Intuition, Erfahrungswissen, Bauchgefühl, also genau das Thema. Und deswegen musste ich eingangs ziemlich lachen, als du dann genau auf die Folge eingegangen wirst. Da habe ich gedacht, das glaubt uns jetzt kein Mensch mehr, dass ich diese heutige Folge einfach mal nutzen möchte, um dich so ein bisschen zu löchern. Weil mir hat das tatsächlich etwas überhand genommen, dass du mir immer so viel überraschende Fragen gestellt hast. Und deswegen habe ich dann so gedacht, drehen wir den Spieß heute mal um. Deswegen Fernsehsendung der 70er Jahre. Also keine Sehempfehlung, das sich anzuschauen, weil das ist wirklich komplett aus der Zeit gefallen. Ne?
Da hatte ich wohl einen siebten Sinn.
Da hattest du eindeutig einen siebten Sinn, ja. So, aber was hat denn der siebte Sinn mit dem Wissenstransfer zu tun?
Ja, also wenn wir das jetzt sagen, der siebte Sinn ist die Intuition. Intuition kann nur entstehen, wenn ich langjähriges Erfahrungswissen habe, um Situationen intuitiv so einschätzen zu können, dass ich dann handeln kann.
Und da sind wir eigentlich genau bei dem Thema, wo wir dann auch in der Folge mit dem Bauchgefühl drüber gesprochen haben, dass das eine sehr wichtige Geschichte ist und die ja auch nicht ohne weiteres transferiert werden kann, ne?
Nein, also ich würde sagen, Intuition kann gar nicht transferiert werden. Das wäre wirklich so klassisch, dieses geht nur, wenn USB-Stick in ein Hirn rein und ins andere mit Output wieder rein und dann hat man das vielleicht übertragen. Aber das ist ja genau die Krux quasi. Erfahrungswissen basiert ja schon sogar vom Wort her auf dem Wort Erfahrung und Erfahrung muss ich selber machen. Da kann mir noch so oft jemand sagen, wie man Dinge tut und wie man das jetzt hätte sehen können, retrospektiv, wenn ich das nicht selber erfahre, übe, langjährig wahrscheinlich auch noch, dann werde ich da nicht intuitiv handeln können. Ich glaube, wir müssen vielleicht da noch mal einen kurzen Cut zum, oder zumindest einmal das Thema Reflex, weil das ist ja auch ein Stück weit intuitives Handeln, wenn etwas runterfällt und ich kann reflexartig dieses Ding wieder aufnehmen, ist, glaube ich, nicht genauso das, was wir jetzt gerade meinen.
Stimmt, ja.
Genau, aber das ist ein super spannender Punkt, auf den ich da gerade gekommen bin. Ich werde das mal recherchieren, da vielleicht zumindest bis zum nächsten Mal. Was da der Unterschied ist, Reflex. Also ist Reflex nur was Neurologisches, das passiert automatisch? Oder ist es auch eine Art der Intuition? Habe ich keine Antwort drauf, ist mir aber durch den Kopf geschossen, weil das meinen wir ja gerade nicht.
Nee, genau, aber es ist eine interessante Erkenntnis. Das ist Homework fürs nächste Mal. Ja, sehr cool. Mhm. Nee, und diese ganze Intuition, aber das ist ja genau eigentlich das wichtige Thema, wo die Erwartungshaltung in vielen Unternehmen tatsächlich da ist, das zu transferieren. Wie kriegt man sowas denn organisatorisch hin?
A und O ist einfach eine gute Basis zu schaffen, sodass dann die Person, die irgendwann auch intuitiv handeln soll, möglichst gutes Erfahrungswissen selber aufbauen kann. Das heißt, wir können Informationen in jeglicher Art und Weise zur Verfügung stellen. Am besten wirklich sogar in verschiedenen Arten und Weisen und nicht nur auf eine, sodass dann die Information im Kopf angekommen ist von der Person, die das erlernen soll und sie daraufhin ganz viel eigene Erfahrungen sammeln kann und darf. Und wenn sie das lange gemacht hat, und lange ist sicherlich auch immer total situationsabhängig. Manche Sachen gehen vielleicht schneller, bis man intuitiv handeln kann. Manche Sachen brauchen auch wirklich jahrelang, bis das geht. Und da ist es wichtig, nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass das morgen dann schon funktioniert. Bei Dingen, die auch der Experte oder die Expertin, die jetzt ausscheidet und das transferieren soll, sich über Jahrzehnte vielleicht sogar aufgebaut hat. Hm.
Entscheidend ist, dass man drüber spricht, ne? Dass man diese Dinge dann zumindest versucht, irgendwie zu erfassen und zu, ja, mit einer Überschrift zu versehen, sage ich mal so ganz einfach, ne?
Ja, genau. Und dann aber auch machen zu lassen.
Und machen zu lassen, ja. Wir hatten eine Folge mal intensiv über das Thema explizites und implizites Wissen. Mhm. Würdest du sagen, dass das Thema Intuition ausschließlich auf dem impliziten Wissen beruht?
Ja.
Ohne Ausnahme.
Also beruht ist natürlich jetzt schwierig. Man kann natürlich auch, wir machen kurz nochmal die Unterscheidung, weil vielleicht weiß nicht jede Person, was es ist. Wenn ihr euch so ein Eisbergmodell vorstellt, Eisbergmodelle gibt es ja überall, dann hat man ein bisschen Eisberg oberhalb der Wasseroberfläche und viel Eisberg unterhalb der Wasseroberfläche. Das, was oberhalb der Wasseroberfläche sichtbar ist, das ist das explizite Wissen. Das ist in irgendeiner Art und Weise schon dokumentiert. Das liegt irgendwie vor. Sei das in Form von Handbüchern, Leitfäden, Checklisten. Also es ist schon dokumentiert. Während das implizite Wissen das Wissen im Kopf ist. Also alles, was unterhalb der Wasseroberfläche ist. Und wenn ihr so einen Eisberg kennt, dann wisst ihr ja, unterhalb ist immer größer als oberhalb. Das ist das Wissen, was im Kopf ist. Jetzt gibt es Wissen, was ein bisschen näher an der Wasseroberfläche ist. Das kann man dann schneller transferieren. Ein klassisches Beispiel wäre irgendwelche Zahlen oder Daten zu Themen, die einfach nirgends dokumentiert sind, die im Kopf einer Person sind, die man nur dokumentieren muss. Aber sowas wie zum Beispiel Fahrradfahren ist immer ziemlich weit unten bei einem Eisberg. Das ist jetzt ein generisches Beispiel. Gibt sicherlich auch noch andere Beispiele, Markus aus der Lackierbranche.
Ja, ich habe gleich nochmal so zwei.
Genau, ne? Perfekt. Das ist schon ziemlich weit unten in dem Eisbergkonstrukt, ist schwieriger zu transferieren, weil das ist Erfahrungswissen. Und wir werden nicht heute zumindest das so transferieren können, dass wenn ich etwas nur erkläre, zeige, vormache, die Person, die das gerade neu erlernt, es sofort kann. Unwahrscheinlich. Muss auch selber Erfahrung machen, wie man das Gleichgewicht hält, wie man in die Pedale tritt und so weiter. Sodass wir da, und das meinte ich vorhin mit, wir brauchen dann eine gute Basis an Informationen. Das kann in unterschiedlicher Natur sein, verbaler Natur. Hey, nimm einfach den Lenker so in die Hände, dass du zum Beispiel die Bremsen auch noch gut greifen kannst. Tritt eher mit dem vorderen Teil deines Fußes in die Pedale und nicht mit der Hacke. Das sind Sachen, die wir mitgeben können, aber das ohne Stützräder fahren muss ein Kind selber lernen. Und da glaube ich schon, also diese Dinge sind ja dann auch irgendwann intuitiv und beruhen ausschließlich auf implizitem Wissen, weil das nur im Kopf war. Während ich das dann so relativiert habe, habe ich gedacht, naja, man kann ja auch intuitiv Dinge tun, die einfach bereits dokumentiert sind. Wie zum Beispiel, wie lege ich einen Termin in Outlook an, ist etwas, was ich jetzt intuitiv machen kann. Das ist vielleicht irgendwo aber auch schon dokumentiert. Das ist zumindest über Microsoft schon dokumentiert und man kann sich das nochmal durchlesen, selbst wenn es nicht firmenintern dokumentiert ist. Und trotzdem mache ich diese Sachen intuitiv. Also ja und nein, um deine Frage zu beantworten, ja. Ja und nein.
Und ich glaube, also ich bringe jetzt mal zwei Beispiele und dann glaube ich nochmal mit einer etwas, ja, mit einer These zu kommen, die sich jetzt gerade so entwickelt hat. Also Beispiele aus der Lackiertechnik für implizites und explizites Wissen. Es gibt ganz viele Lackierer, die den Job seit vielen Jahren machen, die hören, welcher Druck für die Zerstäubung der Druckluft eingestellt ist. Du hattest ja in deiner virtuellen Lackiererfahrung das Thema auch mit den Einstellungen einer Lackierpistole. und die brauchen kein Manometer, was anzeigt, welcher Druck eingestellt ist. So, wenn ich dann in die Betriebe reinkomme und jüngere Leute das lernen sollen, dann hilft denen natürlich eine Zahl. Dass die also irgendwann mal sagen, das sind jetzt 4 Bar Zerstäuberdruck und die hören sich so an bei der Pistole. Und wenn die dann Erfahrungen aufbauen sollen, dann brauchen die irgendwann auch mal diese Messdaten, die dann expliziert worden sind, die aufgeschrieben worden sind. Und irgendwann entsteht dann Intuition, dass ich halt weiß, wenn es dann zischt, das und das ist der Zerstäuberdruck. Das Gleiche gilt, das zweite Beispiel ist, wenn ich einen flüssigen Lack anrühre und den verdünne, dann gibt es die Viskosität, also das Fließverhalten eines Lackes. Das kann man erkennen, indem man sich anschaut, wie fließt der von dem Rührer ab, der Lack. Ich kann es aber auch messen. Und dann habe ich halt Zahlen, Daten, Fakten, mit denen man dann halt eben schulen und trainieren kann. Und jetzt schlage ich die Brücke zum siebten Sinn. Ich glaube, der siebte Sinn ist aber noch was anderes. Ich glaube, der siebte Sinn ist nicht nur das Bauchgefühl, was auf Erfahrungen fußt, sondern der siebte Sinn ist etwas, was aufgrund dieser Erfahrung dann teilweise so ein bisschen spooky erscheint, so nach dem Motto, warum hat er denn jetzt in diesem Moment die Pistole ganz kurz zugemacht, hat seinen Arm weiter bewegt, hat sie dann wieder aufgemacht und hat dadurch erreicht, dass keine Läufer entstehen. Oder der siebte Sinn soll ja auch das Vorhersehen von irgendwelchen Gefahrensymbolen sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwelche hellseherischen Fähigkeiten sein sollen, aber das bewegt sich ja irgendwie so ein bisschen in so einem Zwischenraum. Intuition, Erfahrung und siebter Sinn. Langläufig gemeint wird unter dem siebten Sinn schon so ein bisschen was so mehr spooky ist, ne?
Hellseherisches.
Hellseherische Fähigkeiten, ja. Mhm. Passt natürlich zum Autofahren überhaupt nicht. Also das ist auch alles irgendwie Quatsch. Und ich, der eine Naturwissenschaft studiert hat, hält von diesem ganzen Zirkus ja sowieso noch deutlich weniger, was solche Sachen angeht. Und da bin ich mir wirklich nie so ganz sicher, was dann diskutiert und was gemeint ist, wenn dann über den siebten Sinn gesprochen wird. Ne?
Spannend. Ja, nehme ich nochmal mit. Da gehe ich mal ein bisschen rein in die Google-Recherche.
Gibt es aber im Wissenstransfer in der Form nicht, denke ich, ne?
Ist mir noch nicht begegnet, aber ich habe auch noch nie mit hellseherischen Themen Berührungspunkte gehabt.
Ja. Ich habe noch eine Sache, die hier als Brücke zum Thema auftaucht. Es gibt einen Satz, den mir eine KI rausgeworfen hat. Und dieser Satz heißt: Vielleicht brauchen moderne Lackierbetriebe heute wieder mehr siebten Sinn. Wie würdest du den Satz unabhängig jetzt von der Lackierwelt interpretieren?
Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der siebte Sinn die Intuition ist, dann würde ich es so framen, dass Unternehmen es gut tut und täte, wenn es wieder in Klammern langjähriges Erfahrungswissen gibt, um intuitiv handeln zu können. Das geht aber nur, wenn Leute gut eingearbeitet sind und nicht nach 6 Monaten wieder weg sind. Also zumindest bei den meisten Dingen kann man wahrscheinlich nicht in 6 Monaten wirklich viel Erfahrungswissen aufbauen. Das heißt, eine gewisse Beständigkeit oder beziehungsweise Prozesse, die es erleichtern, dass schneller Erfahrungswissen aufgebaut wird, wären wahrscheinlich hilfreich. Wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwas mit hellseherischen Kräften zu tun hat, na dann wäre das auf jeden Fall hilfreich, um zu sehen, in welche Richtung entwickelt sich zum Beispiel eine Branche. Da kann man zumindest Tendenzen vielleicht festmachen, aber orakeln, wie es de facto dann aussehen wird, kann man nicht. Also da würde ich ein bisschen Abstand von nehmen. Ja, mehr Intuition heißt, finde ich, dann mehr Erfahrungswissen. Mehr Erfahrungswissen ist in der Regel gut für Unternehmen, weil sie besser arbeiten können, produktiver sind, effizienter sind und so weiter.
Ja, hundertprozentig. Ich würde das in einer Hinsicht vielleicht noch ergänzen. Es gibt leider auch in der Lackier- und Beschichtungswelt die ein oder andere Schwurbelei, wo dann halt Dinge erzählt werden, die tatsächlich naturwissenschaftlich und physikalisch gar nicht so funktionieren. Ich finde es immer schade, wenn Unternehmen dem auf den Leim gehen und sich so Dinge kaufen, die dann auch noch viel Geld kosten, die dann mehr so aus diesem ESO-Umfeld da irgendwo, aus der Esoterik da irgendwie in diesen Prozesse interpretiert werden. Und ich denke mal, dieses Thema Intuition und siebter Sinn ist wirklich der Aufruf an die Betriebe, den Leuten die Chance zu geben, zu beobachten, den Mitarbeitenden die Chance zu geben, Dinge auszuprobieren, denen die Chance zu geben, Experimente zu machen, Erfahrungen aufzubauen und dann ganz wichtig, ein Umfeld und eine Unternehmenskultur zu schaffen, dass die Leute sich dort wohlfühlen und dann auch ihre gemachten Erfahrungen im Sinne der gemeinsamen Sache einbringen können. Und die dann nicht anschließend, wenn sie dann die Erfahrung gesammelt haben, anschließend sauer gefahren sind und sich einen neuen Job suchen. Ich denke, das sind so die wesentlichen Sachen, die dann bei der Geschäftsführung den entsprechenden siebten Sinn hervorrufen sollten.
Ne? Super. Mic drop. Das nimmst du jetzt, du hörst dir das jetzt dann nochmal an und dann nimmst du die Punkte, die du gesagt hast und dann machst du einen super One-Pager für Unternehmen und Unternehmenswissensteilungskultur draus.
Ja, ich glaube, da kann man so einiges rausziehen. Ja, machen wir einen Deckel drauf. Zeit tickert runter.
Jo.
Und Resümee, was haben wir heute gelernt?
Top war's. Ich mochte das.
Nicht alle Fernsehsendungen aus den 70er Jahren sollte man sich heute noch anschauen. Das war mein Tipp für alle.
Ja, finde ich
jetzt gut. Ich mit Sicherheit
wenn ihr nur das mitnehmt, dann nehmt das.
Den einen oder anderen neugierig gemacht. Die Musik vom siebten Sinn war übrigens gut. Ne? Also die Musik konnte man sich tatsächlich anhören. Die war schon sehr dynamisch, aber alles andere passt nicht mehr in die Welt.
Spannend, spannend, spannend. Ja, ich freue mich. Ich mache das doch häufiger. Ich fand, das war interessant.
Ja, ich werde solche Dinge zukünftig häufiger ausprobieren.
Alles klaro. Dann bis nächste Woche und bis dahin schöne Zeit euch.
Ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Abonniert die Glocke. Ciao, ciao.
Ja, ganz wichtig. Oh ja. Bis dann. Ciao. Ja, das war's für heute mit dem Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund um den Wissenstransfer in der Lackier- und Beschichtungsbranche. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet neue Ideen und Impulse für euren Betrieb mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenwünsche habt, kontaktiert uns gerne zum Beispiel über LinkedIn. Unsere Kontaktdaten dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, Wissen teilen ist Macht.